Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Brief an die Epheser im 3. Kapitel, die Verse 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder denken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, ich bitte dich, schenke uns jetzt ein Wort, das unser Herz berührt, und mach unser Herzen aufnahmefähig für dein Wort. Amen. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt. Oder wie es in der Übersetzung schon richtiger stand, der das Vorbild ist für alle Vaterschaft, sozusagen das Urbild für jede Vaterschaft, die auf dieser Erde existiert. Wenn ich an Vaterschaft denke, fällt mir manchmal eine Geschichte ein, die ich vor vielen Jahren miterlebt habe. Solche Geschichten, die kennen Sie vielleicht auch oder kennt ihr vielleicht auch. Ein Mädchen ist der absolute Liebling ihres Vaters, die einzige Tochter. In jeder Situation versucht der Vater, es ihr recht zu machen. Er ist immer freundlich, ist immer auf Abruf, solange bis sich das Mädchen gar nicht mehr freut über seine Hilfe. Es ist selbstverständlich, dass er ihr hilft. Er tut auch nichts Unerwartetes, stellt keine Fragen, hat keine Ansprüche, ist in ihrer Nähe scheinbar immer gut gelaunt. Und wenn er gebraucht wird, ist er wie auf Knopfdruck da. Er funktioniert. Sie wird ab und zu unverschämt, aber ihr Vater verwehrt ihr dennoch keinen Wunsch. Im Innersten hat er Angst, seine Tochter zu verlieren und merkt gar nicht, dass er sie schon lange verloren hat. Und sie? Was könnte sie schon von ihm erwarten, wenn sie wirklich mal in einer schwierigen Situation ist? Er kennt sie doch gar nicht richtig. Er kann ihr doch nicht die Orientierung und Sicherheit bieten, die sie braucht. Er tut immer nur das, was sie erwartet. Könnte man je mehr von ihm erwarten? Heimlich verachtet sie ihren Vater, weil er immer nur das tut, genau das, was sie von ihm fordert, und weil sie ihm auf der Nase herumtanzen kann. Sie hat ihn total im Griff. Ja, Gott im Griff haben. Wir haben gerade von USA gehört. Die Bundeslade, das ist der Ort, wo Gott gegenwärtig war, in seinem auserwählten Volk. Die wollte David von Baala nach Jerusalem holen, ein feierlicher Festumzug, und dann kommt doch alles anders, als er sich das dachte. Vielleicht hat er sich gedacht, frei nach dem Motto, ja, wenn erstmal die Bundeslade in meiner Hand ist, in meinem Haus, dann wird es mir gut gehen, dann habe ich Gott im Griff. Und Usa, der griff zu, aber er meint es gar nicht böse, ich meine, er wollte einfach aufpassen, dass sie da nicht runterfällt, aber Gott lässt sich nicht in den Griff bekommen. Natürlich ist das total schockierend. Und selbst David, der Gesalbte des Herrn, bricht sofort den Triumphzug ab. Er ist geschockt in der Situation. Er merkt, er kann Gott nicht wie einen Wunschautomaten behandeln. Dann, nach einiger Zeit, holt er die Bundeslade doch zu sich. Ja, Gott segnet. Gott segnet trotzdem, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wie war das eigentlich mit Petrus? Hatte der gedacht, dass Jesus ihm jeden Wunsch erfüllt? Wollte der Jesus im Griff haben? Ja, bei der Geschichte ist das ganz anders. Ganz im Gegenteil. Petrus hatte gar nichts gefordert. Jesus forderte ihn auf, wirf deine Netze aus. Und dann bin ich doch erstaunt, dass er es macht, weil offensichtlich hatte er nicht wirklich damit gerechnet, was zu fangen. Und dann gibt Gott völlig über unser Verstehen hinaus. Petrus ist, sag mal, geflasht, weil er damit einfach nicht gerechnet. Und dann, was passiert? Er fürchtet sich. Genau wie David fürchtet er sich. Und beide Male ist es so ein Fürchten, was dann der Ehrfurcht weicht. Oder sie erkennen etwas von Gott, was sie vorher noch nicht erkannt haben. Ja, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der gerechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Oder besser gesagt, nachdem alle Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Wir lesen in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Da haben wir das wieder. Gott gibt anders und viel, viel mehr, als wir erbitten oder erdenken. Er ist anders als der Vater in der Geschichte vor ihm. Das, was er gibt, das bewirkt nicht Verachtung ihm gegenüber, sondern Ehrfurcht. Wie treten wir Gott als Vater gegenüber? Sind wir sofort sauer, wenn er uns nicht augenblicklich das gibt, was wir wollen? Trauen wir ihm überhaupt zu, dass er über unser Bitten und Verstehen hinaus Sachen geben kann, die wir wirklich brauchen? Oder verachten wir ihn manchmal heilig, weil er in unserer Vorstellung immer nur der liebe Vater ist, der uns alles recht macht? Denken wir manchmal, dass wir ihn im Griff haben? Können wir ihn für unsere Sache einspannen, wenn wir ihn gerade brauchen? Ist er vielleicht in Wirklichkeit schwach und kann unsere Probleme gar nicht richtig verstehen? Ich meine, unsere Probleme, wer könnte die schon verstehen? Wir verstehen uns ja manchmal selber nicht. Ich frage das, weil diese Vorstellung vom lieben Vater ist ja gerade auch in frommen Kreisen sehr verbreitet. Und die Vorstellung von dem, der sofort zur Stelle ist, wenn man mit der Hand schnipst, der auf jeder unserer eigenen persönlichen Empfindlichkeiten Rücksicht nimmt, der sich nicht trauen würde, uns zu verunsichern, uns gar mit unseren Problemen konfrontieren. Ja, manchmal haben wir den Eindruck, dass er uns doch eigentlich einlullt in seine Liebe. Viele sagen auch Papi im Gebet neuerdings, aber das Wort für Vater, das Jesus benutzt, das wurde auch für Rabbis gebraucht, also für Autoritäts- und Respektspersonen. Wie ist es in unserem Leben, diese Heiligkeit des Vaters, mit der auch David und Petrus konfrontiert werden? Und wenn die beiden sich davor schon erschrecken, wieso sollte es uns anders gehen? Ein erster Schritt könnte ein ganz bewusster Blick auf das Vaterunser sein, dass wir in jedem Gottesdienst beten. Denn schon in der ersten Bitte müsste uns eigentlich aufgefallen sein, dass da etwas Überraschendes steht. Wir beten Vater unser im Himmel und dann geheiligt werde dein Name. Wie passt das denn zusammen? Und wer heiligt da eigentlich den Namen? Was passiert da? Manche sagen, Gott heiligt seinen Namen hier. Andere sagen, ja, wir sollen Gottes Namen heiligen. Die Wahrheit ist, beides ist richtig. Schon im Alten Testament heiligt Gott seinen Namen. Er führt sein Volk aus Israel, aus Ägypten, aus der Knechtschaft des Pharao. Er rettet es immer wieder durch Richter. Und es gibt sogar eine Stelle, wo ein Prophet Gott auffordert und sagt, rette dein Volk, du bist doch heilig. Dein Name soll doch nicht entheiligt werden unter den Völkern. Aber gleichzeitig immer wieder die Aufforderung, ihr seid heilig, ihr mein auserwähltes Volk. Ihr seid heilig, weil ich heilig bin. Und es lebt auch so. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und das finden wir auch in der Bergpredigt. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, Gottes Heiligkeit hat etwas mit uns zu tun, wir sind sogar mit hineingenommen. Ich finde das auch wieder irgendwo beruhigend und ermutigend. Es ist eine Art Fluss und das finden wir auch bei uns im Predigttext. Ganz am Anfang wird deutlich, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also aus seiner Herrlichkeit fließt uns alles zu, was er uns gibt. Und zum Schluss heißt es in Vers 21, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus. Das heißt, alles fließt uns zu aus Gottes Herrlichkeit und diese Herrlichkeit, die geht wieder, kehrt wieder zu ihm zurück. Es ist irgendwie sehr, sehr faszinierend und ich finde, ein bisschen auch mein Alltag und meine Erfahrung übersteigend manchmal. Und was hat denn eigentlich das, was er gibt, jetzt mit dieser Heiligkeit zu tun? Ja, erstmal die Frage, was gibt er denn im Predigttext? Ich lese es nochmal. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, uns zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wow, was übersteigt denn da meine Erkenntnis? Und vor allen Dingen, was hat denn das mit der Herrlichkeit Gottes zu tun, mit der Heiligkeit, mit seiner ehrfurchtgebietenden Art? Jesus Christus ist der seine Göttlichkeit nicht wie ein Raub festhielt. Nein, er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an und so weiter. Wir kennen das aus dem Philipperhymnus. Er kommt vom Himmel, macht sich so klein. Aber die Frage ist doch, warum tut er das? Wenn wir uns für andere Menschen klein machen, wenn wir etwas aufgeben, wenn wir etwas opfern für andere Menschen, ist das manchmal selbstlos. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, erwarten wir doch oft was dafür. Und außerdem, selbst wenn der andere so unverschämt ist, dass er uns nicht zeigt, dass er das anerkennt, wenigstens anerkennt, so haben wir dennoch wenigstens die moralische Überlegenheit oder er hat etwas gut bei uns. Wie ist das bei Jesus? Haben wir etwas gut bei ihm? Ja, wir haben etwas gut bei ihm, aber nicht, weil er auf diese Erde gekommen ist, sondern wir haben schon vorher etwas gut bei ihm. Fühlt Gott sich moralisch überlegen? Ja, natürlich ist er moralisch überlegen, aber er schon bevor er auf diese Erde kam und diesen Weg zum Kreuz ging. Warum tut er das? Und ich denke, da steckt ein Teil des Geheimnisses, dieser Liebe und der Heiligkeit. Es ist einfach unsere Erkenntnis übersteigend, dass der, der es nicht nötig hat, der so ganz anders ist, diesen Weg geht. Da bleibt nur Liebe übrig als Begründung, ganz anders als bei uns und wie wir miteinander umgehen. Um es noch deutlicher zu machen, wir sind wirklich verloren. Wir haben es hier mit dem Schöpfer zu tun. Jesus Christus ist ja nicht nur ein moralisch guter Mensch. Nein, er ist der, der das Wort ist, der mit dem Fingerschnipsen etwas kommt in sein Dasein hinein, der sich zurückzieht, seinen Atem wegnimmt und alles vergeht. Und die Sinai wurde, als Gott sich offenbarte, seinem Volk eine Grenze gezogen. Der über diese Grenze stieg, der musste sterben. Wir haben das auch in der Geschichte von Usa gehört, was diese Heiligkeit bedeutet. Wir haben oft gar keinen Zugang zu so etwas. Aber das ist Gott. Und der kommt jetzt in diese Tiefe. Und zwar nur deswegen, dass wir nicht sterben müssen, wenn wir in seiner Heiligkeit erscheinen. Wenn wir in seine Nähe kommen. Dass wir in seine Nähe kommen können. Dafür opfert der sich, der so heilig ist. Das ist die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Wenn wir aber Gott zum lieben Papi machen, der alles duldet, dann können wir seine Liebe niemals erkennen. Außerdem wäre es dann ein ziemlich gleichgültiger Gott. Oder sagen wir, er wäre überhaupt kein Gott. Sagen wir lieber gleich, dass es ein Götze ist. Denn wenn wir dem richtigen Gott begegnen, werden wir aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Er, der heilige Schöpfer, unser Vater, der selbst in uns dafür sorgt, dass wir seine Liebe erkennen, uns zuliebe und ihm zur Ehre, der bewahre euch in seinem Frieden. Amen. Amen.